Never gonna give you up. Die Netzkonferenz Republika auf Radio 1.
Stadt ist laut, Stadt ist viele schmutzig gedrängt, aber auch bunt, vielseitig, simulierend, im Guten wie im Schlechten. Das wissen alle, die, die im Dorf leben, die aus der Kleinstadt und auch die aus der Großstadt. Und die ziehen dann ihre jeweiligen Schlüsse daraus. Mazda Adli ist Psychiater und Psychotherapeut, Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und er leitet den Forschungsbereich Affektive Störung an der Charité. Sein Fokus Forschung zu Stress und Depression und zwar bezogen auf die Stadt. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Wie stressig ist es für Sie? Ich meine, der Pizzaduft zieht zu uns. Vorhin tobte da draußen noch ein Karaoke. Hier ist es noch gedrängter als ohnehin in der Stadt. Wie sieht's aus mit Ihrem Stresslevel?
Ich finde das ehrlich gesagt schön und ich kann solchen betriebsamen Orten sehr viel abgewinnen. Mhm. Ich kann Musik genießen und ich mag auch den Pizzaduft, der hier reinweht. Also das ist eine Form von Stimulation, die mir gut tut.
Das ist interessant, denn Ihr Vortrag hier heißt ja Neurourbanistik, wie Städte auf unsere Psyche wirken. Und wenn ich mir angucke, wozu Sie forschen, dann stelle ich fest, die Schwerpunkte sind Stress und Depression. Also da scheint es ja einen Zusammenhang zu geben.
Das stimmt, denn Städte stimulieren, die sind vielfältig, sind interessant und attraktiv, aber es gibt eben auch eine Kehrseite und die hat was mit Stress zu tun. Nicht jede Form von Stress macht uns gleich krank, aber es gibt diesen dauerhaften sozialen Stress in der Stadt. Mhm. Dazu gehört Dichtestress und Isolationsstress und der kann uns krank machen.
Können Sie da noch mal reinleuchten in den Dichtestress und in den Isostress? Wo erlebe ich den als Stadtbewohnerin?
Also wenn es für mich persönlich zu eng ist, wenn ich keinen Rückzugsraum habe, keine vernünftige Tür, die ich mal hinter mir zumachen kann, um der Betriebsamkeit zu entgehen, dann kann Dichtestress entstehen. Und Isolationsstress entsteht dann, wenn ich zum Beispiel mit der Anonymität der Großstadt nicht klarkomme, wenn ich unter lauter Menschen anfange, einsam zu werden. Oder auch, wenn ich soziale Ausschlusserfahrungen mache. Das ist Isolationsstress.
Mhm. Jetzt kann ich mir für den ersten Zusammenhang, den Dichtestress, natürlich insbesondere die Menschen vorstellen, die kein Obdach haben, die auf der Straße leben, denen ja tatsächlich schon allein für Körperpflege, ja, für intimste Dinge der Rückzugsort fehlt. Auf der anderen Seite der Isolationsstress, gibt es da eine bestimmte Gruppe von Menschen, die dem ausgesetzt ist oder lässt sich das nicht so leicht fassen?
Doch, gibt es. Das sind natürlich all die Menschen, die Mobilitätseinschränkungen haben, ältere Personen, deren Aktionsradius aus Gesundheitsgründen anfängt kleiner zu werden oder Menschen, die eine sprachliche oder eine kulturelle Hürde zu überwinden haben und das nicht richtig schaffen, die haben ein größeres Isolations- und Einsamkeitsrisiko.
Was muss passieren, damit der negative Stress einer Stadt, Sie haben ihn gerade geschildert, nachlässt?
Also wir brauchen einerseits Maßnahmen, die das Gefühl von unkontrollierbarer Dichte für den Einzelnen weniger machen. Und ich betone, die unkontrollierbare Dichte, die ist das Problem. Es gibt nämlich auch die gut kontrollierte, gut
die,
organisierte
Dichte. Die, in
denen
wir uns reinbegeben, wie
genau.
So ein Festival.
Wenn die Kompaktheit der Stadt dazu führt, dass alles fußläufig erreichbar ist. Das ist fein, das tut uns gut. Das ist nicht gemeint, sondern wenn wir es als unkontrollierbar empfinden. Und sozialer Isolation entgegnen wir zum Beispiel durch gut funktionierende öffentliche Räume. Öffentlicher Platz, der nicht kommerziell und auch attraktiv gestaltet ist, ist ein Begegnungsraum, ist ein sozialer Raum und das sind Orte, wo unser Gehirn regulieren und auf seine Kosten kommen kann.
Okay, da fällt mir beispielsweise ein Marktplatz ein, wobei das auch schon gleich wieder den Link in den Konsum hat. Ja, da gehe ich jetzt, natürlich kann ich mir auch die Blumen am Stand anschauen, aber irgendwie sind da ja eher zahlungskräftige Kundinnen und Kunden erwünscht. Was sind denn solche Orte, wo mich das dabei sein, das Miteinander erleben nichts kostet?
Also ein Marktplatz funktioniert schon auch gut, weil man muss ja auch, man kann auch die Gesellschaft, von der Gesellschaft dort profitieren. Aber es sind zum Beispiel Parks. Es sind auch kleine Taschenparks in Nachbarschaften. Es sind öffentliche Plätze, wo man sich niederlassen kann, wo man mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Und es ist aber ehrlich gesagt auch einfach das attraktiv gestaltete Sockelgeschoss. Also die die Hausfassadenreihe, an der ich langlaufe, wenn ich zum Beispiel meine Straße langgehe, wenn die so gestaltet ist, dass es attraktiv ist, dass ich auch Grund habe, mal etwas langsamer zu gehen, dann wird so eine Fassade, wird so ein Straßenzug auch zu einem sozialen Raum, weil er Begegnungen, auch vor allem informelle Begegnungen, befördert. Und davon lebt unsere Psyche und unser Gehirn.
Liege ich richtig mit der Vermutung, dass all diese Dinge, die vielleicht für Stadtplanerinnen interessant sein könnten, die Sie jetzt geschildert haben, diese kleinen Parks und Grünflächen, die attraktiven Sockelgeschosse, dass ich die eher in den wohlhabenden Ecken der großen Stadt Berlin finde, eher als in den nicht so wohlhabenden?
Das mag so sein, es muss aber nicht so sein. Und wir können uns schon auch stadtplanerisch vornehmen, zu einer gerechteren Verteilung solcher Ressourcen zu kommen. Mhm. Und ein attraktiv gestalteter öffentlicher Platz oder ein Straßenzug, ein Ort, wo vielleicht drei Bäume und eine Bank stehen, muss nicht unbedingt wahnsinnig viel kosten und aufwendig gestaltet sein, sondern er muss die Leute stimulieren, dort Zeit zu verbringen.
Jetzt sprechen wir ja auf der Netzkonferenz Republika und wenn ich Ihnen zuhöre, frage ich mich, und was hat denn das alles mit dem Netz zu tun?
Also wir machen im Moment ein großes bürgerwissenschaftliches Projekt, das heißt Deine emotionale Stadt, mhm, und verwenden dafür eine Forschungs-App. Da kann jede Berlinerin und jeder Berliner teilnehmen, selbst zum Stressforscher werden, eine Woche lang, und mit dreimal am Tag mit uns die eigene emotionale Verfasstheit teilen. Wir erheben dazu ein GPS-Signal, sodass wir genau wissen, wann welche Emotion wo abgegeben worden ist. Und daraus entsteht digital so eine Art emotionale Wetterkarte Berlins.
Kann ich da noch mitmachen?
Absolut. Das kann man auch schnell im Internet finden. Deine emotionale Stadt ist ein Projekt, übrigens, was wir mit dem Futurium zusammen machen. Und unsere App, unsere Forschungs-App heißt Citizen Scientist, also BürgerwissenschaftlerInnen. Und die kann man runterladen, kostet nichts. Und es macht auch Spaß mitzumachen. Und man trägt dazu bei, dass Berlin für die Zukunft eine gesunde Stadt wird.
Wir verlinken auf jeden Fall. Der Psychiater Mazda Adli hat uns berichtet aus seinem Forschungsfeld der Neurourbanistik. Wenn Sie Lust haben, zur emotionalen Stadtlandschaft beizutragen oder doch zumindest Ihr Empfinden abzufragen und mit anderen teilen, haben Sie jetzt erfahren, wie es funktioniert. Vielen Dank für den Besuch bei uns und dann noch ein positives Stressfest.
Vielen Dank.